Mann, ihr Pharisäer achtet immer peinlich genau darauf, dass man den Becher und die Teller äußerlich ordentlich abwäscht. Was aber in euch drin passiert, ist alles andere als sauber. Da seid ihr total dreckig, ihr Spacken. Wohl noch nicht kapiert, dass Gott sowohl für innen als auch für außen zuständig ist. Er hat beides gemacht. Ihr habt doch mehr als genug. Gebt von dem doch mal was ab. An die Obdachlosen, die auf der Straße leben. Das findet Gott gut. So könnt ihr euch innerlich sauber machen. Ihr seid so übel drauf, ihr Pharisäer. Von jedem Furz gebt ihr 10% an die Gemeinde ab. In dem Punkt seid ihr super pingelig in der Befolgung der Gesetze. Aber in Sachen Gerechtigkeit oder in Liebe zu Gott, da nehmt ihr es ganz locker. Ist ja okay, die 10% Gott zu geben. Aber das, worum es Gott eigentlich geht, das dürft ihr doch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich warne euch, ihr Pharisäer. Im Gottesdienst sitzt ihr auf den Ehrenplätzen und ihr fahrt total darauf ab, wenn man euch auf der Straße mit einer Verbeugung begrüßt. Ich warne euch, ihr Pharisäer. Die Leute gehen bei euch ein und aus und keiner ahnt, dass in eurem Keller stinkende Leichen liegen. Einer von den Theologen sagte zu ihm, Meister, Sie beleidigen damit ja auch uns. Klar, ich meine euch ja auch damit. Gerade ihr, die ihr die Gesetze so gut kennt, packt irre Lasten auf die Schultern der Leute. Aber ihr selbst seid nicht bereit, sie zu tragen. Ich warne euch, ihr Pharisäer. Ihr steckt viel Kohle in die Denkmäler von alten Propheten. Dabei haben eure Vorfahren sie auf dem Gewissen. Sie haben sie umgebracht. Ihr wollt damit etwas Gutes tun für die Propheten. Tatsächlich ist das aber nur indirekt ein Applaus für die üblen Sachen, die eure Väter gemacht haben. Ihr hättet es vermutlich genauso gemacht wie sie. Über sowas wie euch hat Gott schon früher gesagt, ich werde Propheten schicken und Apostel, aber sie werden sie entweder umbringen oder verfolgen. Man wird euch zur Rechenschaft ziehen für den Mord an allen Propheten, die es bisher gegeben hat. Von Abel bis zum Zacharias, der ja in unserem Tempel zwischen dem Altar und dem Heiligtum umgebracht worden ist. Ihr werdet euch für jeden dieser Morde verantworten müssen. Wie übel wird es für euch sein, weil ihr die Gesetze kennt? Ihr wisst eigentlich, wo es lang geht, aber ihr sagt es den Leuten nicht. Ihr kommt nicht in das neue Land rein, in dieses Reich, wo Gott das Sagen hat. Und das Schlimmste ist, dass ihr auch noch andere daran hindert, hereinzukommen. Danach ging Jesus wieder aus dem Haus. Ab jetzt waren viele von den Pharisäern total abgefressen auf Jesus. Sie versuchten ihn mit allen Tricks dazu zu bringen, irgendwas zu sagen, was sie gerichtlich gegen ihn verwenden könnten.
Ja, vielleicht ist es eine gute Idee, nochmal zu gucken, ob wir das ein oder andere Fenster aufmachen. Weil Sauerstoff tut uns gut. Und wenn es jemand gibt, der dieses gute Teil noch so ein bisschen höher zu stellen vermag, dann wäre das auch total gut, weil das ist jetzt noch nicht ganz so meine Kragenweide. Ja, so ist gut. Danke. Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da war, von dem, der da ist und von dem, der da kommt, so wie wir es gesungen haben, von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, wir haben die Predigtreihe zu Tisch mit Jesus. Heute ist das Thema Tisch der Weherufe. Jesus kritisiert die Gesetzeslehrer und wenn man ehrlich ist, muss man es auch umkehren. Die Gesetzeslehrer kritisieren Jesus. Das geht in beide Richtungen. Ich habe bewusst mal gebeten, diesen Text nach der Volksbibel zu lesen, weil ich glaube, dass die Sprache dort am besten aufzeigt, was da für ein Eklat geschieht. Was das für eine Eskalation ist, die sich dort am Essenstisch zuspielt. Und außerdem habe ich gedacht, verstehen dann auch die U25 besser, was Jesus gemacht hat. Und die Ü25 merken auch, was damals Krasses abgegangen ist. Wir haben ja dieses Bild hier und wenn ich ehrlich sein soll, das Bild passt zu unserem heutigen Bibelabschnitt nicht dazu. Aber es darf von mir aus da bleiben, aber das ist irgendwie schon ein Kontrast. Hier ist so gefühlt ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen und darum geht es heute in unserem Bibelabschnitt definitiv nicht. Ich habe eine Frage für mich mitgebracht und für euch mitgebracht, die ich am Anfang stellen möchte und darüber, bin ich auch immer noch am Nachdenken. Die Frage ist, würde der Pharisäer, der Jesus damals eingeladen hat, Jesus nochmal einladen? Ich finde es total gut, dass Jesus von diesem Pharisäer eingeladen wird. Doch warum kommt es hier zu dieser Eskalation? Wird hier aus einer Mücke, dem Händewaschen, vom Essen ein Elefant gemacht? Hat Jesus einfach nur vergessen, sich die Hände zu waschen? Ich glaube, Jesus hat sich absichtlich nicht die Hände gewaschen und damit ganz bewusst den Streit provoziert. Ja, das hat Jesus auch drauf. Jesus ist Liebe, aber Jesus ist auch Wahrheit. Und diese Balance, die hält Jesus aus. Warum hat Jesus diesen Streit provoziert? Das ist das, was ich in der Predigt beleuchten möchte. Und zwar möchte ich im ersten Teil der Predigt auf die Ursache des Konflikts zwischen Jesus und den Pharisäern eingehen und dann versuchen, im zweiten Teil der Predigt zu gucken, was es für uns bedeutet. Für die Gäste oder die, die nicht so oft kommen, vielleicht noch ein Hinweis: meistens ist die Predigt nicht so lang wie heute. Jesus hat, als er auf die Welt gekommen ist, ein kompaktes System von Bestimmungen und Regeln vorgefunden, die weit über das ursprüngliche Gesetz hinausgehen, über das Gesetz, das das Volk Israel von Mose bekommen hat. Dieses Regelwerk wurde während der 400 Jahre, die zwischen dem Alten Testament liegen, das mit dem Buch Maleachi abgeschlossen wird, und dem Beginn des Neuen Testamentes, also der Geburt von Jesus, entwickelt. Und die Frage ist, wie ist dieses Regelwerk entstanden? Und welchen Stellenwert hatte dieses Regelwerk, insbesondere für die Pharisäer und Schriftgelehrten? Nach der großen Katastrophe, die das Volk Israel erlebt hat, Katastrophe heißt, dass sie ins Exil mussten, und dann irgendwann ein Teil auch zurückkehren durfte, haben die Leute, die zurückgekehrt sind, versucht, retrospektivisch herauszufinden, was die Ursache für die Katastrophe war. Also dafür, dass sie exiliert wurden. Und ihre Analyse war ganz klar, die Ursache dafür war, dass sie das Gesetz des Mose, also das Gesetz, was Gott ihnen durch Mose gegeben hat, nicht eingehalten haben. Und deswegen war für sie ganz klar, dass das Einhalten des Gesetzes zentral sein muss. Ausgangsperson dafür war der Schriftgelehrte Esra. Und ich erlaube mir dazu, einen kleinen Abschnitt mal vorzulesen aus dem Buch Nehemia. Wenn ihr wollt, könnt ihr das mitlesen. Es ist aus Nehemia Kapitel 8 und dort lese ich die Verse 4 bis 8, weil dort wird erklärt, was jetzt gemacht wurde. Also Nehemia 8, ab Vers 4. Ich lese das diesmal nicht nach der Volksbibel, sondern nach der Lutherbibel. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten, und jetzt standen neben ihm, und jetzt werden ganz viele Personen genannt. Und Esra tat das Buch auf, vor aller Augen, denn er überragte alles Volk, und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete: Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, Jeschua, Bani, Scherepia, Jamin, Akkub, Shabbetai, Hodia, Maseia, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Pelaja und die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz. Und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Esra setzt also eine ganze Reihe an Schriftgelehrten ein. Die Absolventen dieser Schule werden Soferim genannt. Soferim ist ein anderes Wort für Schreiber oder Schriftgelehrte. Was ist die Aufgabe dieser geistlichen Männer? Die Aufgabe ist es, das Volk darüber zu belehren, was die 613 Einzelgesetze des mosaischen Gesetzes sind und auch, wie diese Gesetze einzuhalten sind. Warum? Um eine mögliche zweite Katastrophe abzuwenden. Was machen also diese Soferim, diese Schriftgelehrten? Sie studieren das Gesetz mit ihren 613 Einzelvorschriften ernsthaft und intensiv, um dann dem Volk zu erklären, worum es beim Gesetz geht. Das Volk sollte also volles Wissen über die Bedeutung und über den Umgang mit jedem dieser einzelnen Gesetze bekommen, um letztendlich zu verhindern, dass eines dieser Gebote oder Gesetze gebrochen wird. Dass kein Mensch in der Lage ist, das Gesetz einzuhalten, ist dabei zunächst mal gar nicht relevant, sondern ich finde es wichtig zu erkennen, dass es hier einen ernsthaften Versuch gibt, im jüdischen Volk das hinzubekommen. Und das möchte ich auch anerkennen, wie gewissenhaft hier die Gesetzeslehrer, die Schriftgelehrten versuchen, den Leuten zu helfen, das Gesetz kennenzulernen und anzuwenden. Letzten Endes haben die Soferin das Gleiche gemacht, was bei uns heute geschieht. Die haben gepredigt. Ich vermute länger als ich heute, aber die Zeiten ändern sich ja. Der Dienst dieser Schriftgelehrten, dieser Soferim, war zunächst ein reiner Lehrdienst. Doch das hat sich geändert mit der folgenden Generation an Schriftgelehrten. Also nachdem die erste Generation gestorben war. Die zweite Generation an Schriftgelehrten hat nämlich ihren Job gewissermaßen noch ein bisschen ernster genommen. Und sie war davon überzeugt, dass es nicht ausreichen würde, die Gesetze nur zu erklären und einzuhalten. Sie dachten, dass es sowas wie eine Schutzmauer, ein Schutzzaun um die 613 Gebote herumgehen muss, damit auf jeden Fall verhindert wird, dass eines dieser Gebote gebrochen wird. Und was dann passierte, ist Folgendes. Mit jeder weiteren Generation von Soferim und Schriftgelehrten wurden immer weitere Zäune gebaut, um die bereits vorhandenen Zäune. Und das dauerte an, bis Jesus gekommen ist. Erstmal ist das gar nicht problematisch oder schlimm, weil ja die Zäune als Hilfe gedacht sind, als Hilfe dafür, das Gesetz zu halten. Was ist jetzt das eigentliche Problem bei diesem Regelwerk, was entwickelt wurde? Das eigentliche Problem ist, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer zur Zeit Jesu diesem Regelwerk, diesen Regeln der Soferin, die gleiche Autorität gegeben haben wie dem Gesetz des Mose, wie dem Gesetz Gottes. Im Neuen Testament wird dieses Regelwerk immer als die Überlieferungen der Ältesten bezeichnet. Das heißt, wenn ihr im Neuen Testament lest, in den Evangelien, und das Wort auftaucht, das von den Überlieferungen der Ältesten gesprochen wird, dann meint es dieses Regelwerk. Zunächst wird das mündlich weitergegeben und dann im 1. und 2. Jahrhundert nach Christus verschriftlicht. Das ist dann die sogenannte Mishnah, das sogenannte zweite Gesetz. Die Mishnah ist in Hebräisch geschrieben und hat in kleingedruckter Ausgabe ungefähr 1500 Seiten. Wie geht Jesus jetzt mit diesen Überlieferungen der Ältesten um? Das ist die zentrale Frage. Jesus nimmt sich die Freiheit, diese Überlieferungen, also die Regeln und Gebote der Ältesten, der Menschen. Er nimmt sich die Freiheit, diese Regeln einzuhalten oder es zu lassen. Das heißt, diese Regeln sind für Jesus nicht verpflichtend. Für Jesus gibt es einen Unterschied zwischen der Mischna und dem Gesetz Gottes. Wer das nochmal vertiefen möchte, kann die Parallelstelle sich in Markus 7 anschauen. Dort wird das auch nochmal erklärt mit den Worten von Markus. Dort taucht auch dieser Begriff auf, Überlieferung der Ältesten. Und dort sieht man auch, wie Jesus damit umgeht. Worum geht es jetzt in unserem Bibelabschnitt? In unserem Bibelabschnitt geht es um das Händewaschen vor dem Essen. Das Händewaschen vor dem Essen wird im Gesetz des Mose nicht befohlen. Wenn wir uns die Stelle aus 2. Mose 30 anschauen, ab Vers 17, dann wird befohlen, dass die Priester sich waschen müssen. Nicht nur Hände, sondern sogar auch Füße, bevor sie ihren Dienst im Tempel versehen. Aber dort steht explizit, dass es nur die Priester betrifft. Die Priester mussten sich waschen. Jesus war kein Priester. Das heißt, er musste sich die Hände nicht waschen. Und er macht es auch nicht. Dagegen war das Händewaschen für die Schriftgelehrten und Pharisäer ein ganz zentrales, unglaublich wichtiges Ritual. Es war nämlich Teil der Überlieferung der Ältesten. Wie wichtig dieses Gebot ist, kann man erkennen, wenn man zum Beispiel schaut, was in der Mischna dazu geschrieben steht. Da steht zum Beispiel, wer Brot ohne Händespülung isst, der ist ein Sünder. Oder wer das Abspülen der Hände gering schätzt, wird aus der Welt gerissen. Händewaschen war eine todernste Angelegenheit. Todernst. Wenn Jesus sich also nicht, wie es die Satzungen und Vorschriften der Ältesten entspricht, die Hände wäscht, dann ist das, gelinde gesagt, für die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Riesenprovokation. Gelinde gesagt. Und die unterschiedliche Sichtweise, die Jesus hat, was mit den Satzungen und Vorschriften der Ältesten gemeint ist und wie man damit umgehen muss, ist letztendlich ausschlaggebend dafür, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten Jesus als Messias ablehnen. Warum? Weil für sie klar war, dass der Messias der Mischna gehorchen wird. Der Messias wird diese Regeln einhalten. Der Messias wird ein pharisäischer Rabbiner sein, der nicht nur der Mischna gehorcht, sondern der wird neue Mischna-Gesetze machen. Der beachtet also nicht nur alle bisherigen Zäune, sondern der wird neue Zäune bauen. Doch Jesus baut keine neuen Zäune. Und die vorhandenen reißt er teilweise ein. Damit kein Missverständnis entsteht. Ich glaube, Jesus hat gar kein Problem damit, dass sich die Pharisäer und Schriftgelehrten vor dem Essen die Hände waschen. Aber für Jesus ist das nicht verpflichtend. Es ist nicht verpflichtend, weil es ein Menschengebot ist und nicht ein Gebot Gottes. Dass Jesus also einen Unterschied macht zwischen Menschengebot, Satzung der Ältesten, Mischna auf der einen Seite und Gottesgebot, mosaisches Gesetz auf der anderen Seite, das bringt die Schriftgelehrten und Pharisäer in Rage. Ich versuche, den ersten Teil meiner Predigt kurz zusammenzufassen. Jesus nimmt sich die Freiheit, die Satzung der Ältesten, also Menschengebote, nicht einzuhalten. Und das bringt die Pharisäer und Schriftgelehrten auf die Barrikade. Jesus gibt aber durchaus die Freiheit, diese Satzungen einzuhalten. Also auch Menschengebote zu befolgen. Aber bei dieser Freiheit gibt es 4 fette Ausrufezeichen. 4 fette Aber. Und die sind in meinen Augen in unserem Bibelabschnitt zu erkennen. Das heißt, Jesus schränkt diese Freiheit, die Satzung der Ältesten einzuhalten, ein. Und ich glaube, diese Einschränkungen, die Jesus dort macht, die sind auch für uns heute relevant. Was ist das erste, wenn ich sage Problem, ist es nicht das richtige Wort, was ist der erste Fallstrick, wenn wir anfangen, menschliche Regeln in den Vordergrund zu stellen? Der erste Fallstrick ist folgendes. Solange ich selbst die Freiheit behalte, die menschlich-religiösen Regeln, die ich einhalte, auch wieder zu lassen, eben weil es keine Gebote oder Ordnung Gottes sind, ist alles im grünen Bereich. Doch manchmal denken Menschen, die ganz bestimmte menschlich-religiösen Regeln einhalten, die seien von Gott. Und sie müssen deswegen befolgt werden. Siehe, Pharisäer, Schriftgelehrte mit den Satzungen der Ältesten der Mischna. Also, ich muss es dann machen, weil es Gott geboten hat. Und wenn das geschieht, dann folge ich einer Lüge. Dann verfehle ich mein Ziel. Das ist Sünde. Und besonders perfide ist das, wenn die menschlich-religiösen Ordnungen, denen ich folge, sogar Gottes Geboten widersprechen oder sie außer Kraft setzen. Das wird sehr gut in dieser Markus-Parallelstelle erklärt. Aber auch hier in unserem Bibelabschnitt in Vers 42 wird deutlich, dass die menschengemachten Regeln wichtiger sind als das, was ursprünglich Gottes Gebote, Gottes Ideen waren. Also wenn ich denke, ich muss diese menschlichen Regeln befolgen, weil sie von Gott kommen, dann bin ich, würde ich sagen, auf dem Holzweg. Aber was das heißt, Holzweg ist, ich laufe dann in die falsche Richtung. Und das nennt die Bibel Sünde. Das ist Zielverfehlung. Was ist das Zweite, was geschehen kann? Wenn ich selber nicht mehr die Freiheit habe, diese menschlichen Regeln zu lassen, weil ich davon überzeugt bin, dass es Gottes Gebote sind, na, dann werde ich das Einhalten dieser Regeln auch von anderen Menschen fordern. Und was ist, wenn die das dann anders sehen? Vielleicht verurteile ich sie dann. Vielleicht spreche ich ihnen sogar ihren Glauben ab. Auch das ist Zielverfehlung, Sünde. Und bei dem pharisäischen Denken ist es dann so, dass letztendlich das Einhalten bestimmter zusätzlicher Regeln zum Streit führt. Hier zum Streit zwischen Jesus und den Pharisäern. Und dieser Streit, der führt zur Trennung, zur Spaltung. Vers 53, 54. Könnt ihr euch anschauen, was nach diesem Essen abgegangen ist. Und wenn ihr in die Gemeinde- und Kirchengeschichte guckt, dann werdet ihr auch sehen, was da so alles abgegangen ist. Was ist die dritte unter Umständen Konsequenz, wenn ich menschliche Regeln in den Vordergrund stelle? Die dritte Konsequenz ist, und die ist fast noch schlimmer als die ersten beiden, dass der Himmel zugeschlossen wird. Wenn ich also einfordere, dass bestimmte Menschen bestimmte Dinge tun müssen, um in den Himmel zu kommen, dann fange ich an, den Himmel zu vernageln. dann verhindere ich damit unter Umständen, dass Menschen zu Gott finden. Und noch schlimmer, ich zeige auch den Leuten den falschen Weg, die falsche Richtung. Vers 52 in unserem Bibelabschnitt. Auch das ist Zielverfehlung, Sünde. Und das Schlimme ist, dann werde ich auch noch für andere zum Fallstrick, weil auch sie ihre Lebensbestimmung verfehlen. Was grundsätzlich beim Einhalten von Regeln missverstanden wird, ist, dass keiner dadurch in den Himmel kommt. In den Himmel komme ich nur, indem ich es mir schenken lasse. Wer darüber noch mehr erfahren möchte, dem empfehle ich nochmal die Predigt aus der letzten Woche von Caro Auländer. Die hat das nämlich, finde ich, richtig gut erklärt. Und damit komme ich zu dem vierten Punkt. Was passieren kann, wenn ich menschlich-religiöse Ordnungen in den Vordergrund stelle? Dann kann es nämlich passieren, dass ich zum Schauspieler werde. Oder vielleicht müsste ich besser sagen, zum Falschspieler. Die Volksbibel nennt solche Leute Pseudos. Habe ich gelernt, ich habe nämlich mal reingeguckt. Also Unechte, aber Pseudos hört sich irgendwie cooler an. Luther spricht von Heuchlern. Also von Menschen, die sich verstellen, die etwas vortäuschen. Die Gefahr ist, wenn solche Regeln im Vordergrund stehen, dass das Äußere nicht zum Inneren passt. Da stimmt nach außen vieles, vielleicht sogar alles. Aber im Inneren gibt es stinkende Leichen. Vers 44. Ich glaube, Jesus hat nichts dagegen, wenn nach außen vieles oder sogar alles stimmt. Aber bei den stinkenden Leichen in uns drin, da wird Jesus übel. Deswegen auch die Provokation von Jesus. Liebe und Wahrheit. Jesus liebt diese Pharisäer, die Schriftgelehrten. Er liebt jeden einzelnen von uns. Aber Jesus ist auch die Wahrheit. Und das kommt hier in diesem Bibelabschnitt zusammen. Jesus will, dass wir nicht einfach über die stinkenden Leichen in uns drin hinweggehen, indem wir uns nach außen ein schönes Denkmal aufbauen. Indem wir vielleicht anfangen, bestimmte Regeln einzuhalten. Jesus geht es, und das betonen wir ja auch immer wieder in den Predigten, ihm geht es zuallererst um unser Inneres, um unser Herz. Das will Jesus kurieren. Das will er gesund machen, heilen, verändern, formen, prägen, waschen. Doch dazu müssen wir Jesus an unsere Leichen im Keller heranlassen. An unsere dunklen Punkte und an unsere roten Flecken. Unser Bibelabschnitt bietet dazu eine ganze Reihe an Prüfkriterien, wo wir schauen können, wie es um uns steht. Nicht um den Schein, den wir nach außen hin pflegen, sondern um unser Inneres, um unseren inneren Menschen. Jesus macht deutlich, dass die Veränderung in einem Menschen zuallererst im Inneren stattfinden muss. Die stinkenden Leichen müssen raus. Im Inneren muss aufgeräumt werden, Ordnung entstehen, da muss es sauber werden. Hier braucht es zuallererst den Abwasch. Also erst innen sauber werden und dann außen. Also immer von innen nach außen. Ganz anders, als wir das, habe ich das Gefühl, oft in unserer Welt sehen oder wie es uns die Werbung zeigt. Und auch umgekehrt, wie es die Pharisäer und Schriftgelehrten praktiziert haben. Ich will das an einem Bild erklären. Ich glaube, dieses Bild stammt von Gordon MacDonald, einem amerikanischen Pastor und Prediger. Das Bild ist das eines Segelbootes. Und entscheidend für ein Segelboot ist der Kiel. Der Kiel ist nicht zu sehen, da er unter Wasser ist. Doch ohne intakten Kiel kann sich das Boot nicht aufrecht und stabil halten. Es kentert sofort. Außerdem wird durch den Kiel die Manövrierfähigkeit des Bootes bestimmt und erst durch den Kiel eine bedeutende Vorwärtsbewegung erzielt. Erst ein intakter Kiel ermöglicht das Segeln. Unser Inneres ist unser Kiel. Das muss intakt sein, beziehungsweise mit Hilfe von Jesus gemacht werden. Doch das geht nicht nebenbei. Zähne putzen oder mich schick machen, das kann ich nebenbei. Ich weiß, manche hier können sich auch nicht nebenbei schick machen. Aber keiner von uns kann im Vorbeigehen aufspüren, wo wir in unserem Inneren noch defekt sind. Das geht nicht nebenbei. Ich gehe davon aus, dass keiner von uns die Gelegenheit hat, an so einem Tisch mal wie das, was in Lukas 11 beschrieben wird, selbst teilzunehmen. Da wurde nämlich Jesus richtig laut, sodass es alle unmissverständlich gehört haben. Für uns heute ist es umgekehrt. Bei uns muss es leise sein, damit wir Jesus Stimme hören. Wir brauchen die Stille, um auf unser Gewissen und den Heiligen Geist zu hören. Jesus ist Liebe und Wahrheit. Und für beides, um beides zu erfahren und um beides zusammenzubringen, brauchen wir dieses Stillsein. Nur so, glaube ich, können wir dann auch entdecken, wenn es in unserem Leben eine Diskrepanz gibt zwischen äußerer frommer Lebenshaltung und innerer Gottlosigkeit. Heute weiß ich, und ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich das rausgefunden habe, heute weiß ich, dass niemand von uns aus eigener Kraft, beispielsweise dadurch, dass ich anfange oder wir anfangen, irgendwelche menschlichen Regeln einzuhalten, niemand von uns kann aus eigener Kraft die Leichen in unserem Keller, in unserem Inneren lebendig machen. Das geht nur mit Gottes Kraft. Doch Gottes Kraft, der gilt es sich auszusetzen. Zum Beispiel open-minded, also aufgeschlossen, den heutigen Predigtabschnitt lesen oder hören. Damit dadurch unser Inneres von Gottes Wort angesprochen wird und dadurch auch der Heilige Geist mit seiner Kraft unser Inneres verändern kann. Wo das geschieht, hat das riesige Auswirkungen, auch nach außen. Insbesondere auch darauf, wie wir mit uns selbst und miteinander umgehen. Wie wir beispielsweise miteinander zu Tisch sitzen. Wenn Jesus die Möglichkeit bekommt, mit seiner Liebe und seiner Wahrheit unser Inneres zu verändern, dann hat das Auswirkungen. Das ist dann, so hieß das früher in einem Lied, wie ein Stein. Und wenn er noch so klein ist, wenn er ins Wasser fällt, dass er dann Kreise zieht. Ganz heimlich, still und leise. Genauso ist es bei einem Menschen, der von Gott im Inneren angerührt und verändert wird. Der es zulässt, dass Jesus ihm zeigt, wo seine Fehlstellen, Defekte, Unzulänglichkeiten sind. Und der mit Hilfe von Gottes Kraft dann auch daran arbeitet. Amen.